Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Sehr viel Regen, Hochwasser, Überschwemmungen, all das berichten wir den Morgen über schon aus verschiedenen Ländern. Jetzt schauen wir mit Wolfgang Fichtel auf die Lage in Österreich. Überschrift heute Morgen: Entspannung ist noch nicht in Sicht.
Niederösterreich bleibt Katastrophengebiet. Schwere, dramatische Stunden stünden allen noch bevor, sagt Landeshauptfrau Johanna Mickl-Leitner. Nach kurzen Pausen wird es erstmal weiter regnen. Keine Entwarnung also für die Menschen im Kamptal und jetzt auch in der Landeshauptstadt St. Pölten. Dort ist es die Traisen, deren Pegel steigt und steigt. Evelyn Rankl hat resigniert.
Wir haben es jetzt dann im Wohnraum auch schon. Und wir schauen jetzt einfach, dass wir es weitersuchen, weil wir können ja nichts mehr tun.
Maria Schädelbauer, auch aus St. Pölten, hat noch Hoffnung.
Ich schaue halbstündlich im Keller nach, wie es ausschaut. Im Augenblick ist es noch trocken, aber ich beobachte es und es ist wirklich, man hat wirklich jetzt schon Angst.
Angst, weil viele die Bilder des Jahres 2002 vor Augen haben, die Hochwasserkatastrophe auch hier in Niederösterreich. Millionen wurden seitdem investiert in den Hochwasserschutz, viele Vorzeigeprojekte. Aber mehr als 360 Liter Regen pro Quadratmeter wie in St. Pölten, da wird die nächsten Wochen die Frage diskutiert werden, wo doch noch nachgerüstet werden muss. Das sieht auch die Landeschefin Mickl-Leitner so.
Ja, selbstverständlich gibt es noch vereinzelt Handlungsbedarf, was den Hochwasserschutz betrifft. Aber jetzt sind wir in der glücklichen Lage, dass dieser Hochwasserschutz auch greift. Sonst wäre die Situation noch viel fataler.
Es hätte noch viel schlimmer kommen können. Aber für die, deren Häuser unter Wasser stehen, ist das kein Trost. Nicht alle Dämme hielten. Mehr als 1.100 Häuser wurden evakuiert bis jetzt. Die Menschen in Sicherheit gebracht, weil ganze Wohnviertel überschwemmt wurden. In Hadersdorf am Kamp zum Beispiel, im Bezirk Kremsland. Aber nicht nur da. Dietmar Pfarrerfellner, der Cheffeuerwehrkommandant Niederösterreichs, zählt besorgt auf.
Wir haben in Böhmkirch eine Brücke, die weggeschwemmt wurde. Wir haben einen Dammbruch im Spielberg bei Melk. Also das heißt, wir haben hier alle Hände voll zu tun. Wir sind auch intensiv beschäftigt mit Menschenrettungen nach wie vor.
Menschen retten, das geht jetzt vor. Pfarrerfellner hat tausende Feuerwehrleute im Einsatz, viele Freiwillige, die seit Stunden in der nassen Kälte schuften, unermüdlich.
Soweit die Hochwasserlage in Österreich, zusammengefasst von Wolfgang Fichtel. Und wie es heute Morgen und aktuell in Sachsen aussieht, das schilderte unser Korrespondent Alexander Moritz heute Morgen in dieser Sendung.
Die Situation ist angespannt, aber noch nicht so dramatisch wie in den Nachbarländern. Zwei Flüsse haben Hochwasser in Sachsen. Das ist die Neiße an der Grenze zu Polen. In Görlitz, da steigt der Pegel derzeit noch, dürfte auch Alarmstufe 4 erreichen. Es wurden einige Wiesen überschwemmt und Wege am Ufer. Auch ein Abschnitt der Bundesstraße 99 ist gesperrt worden. Vorsorglich hat die Feuerwehr in den vergangenen Tagen in der Region auch Sandsäcke bereit gemacht. In Zittau am Oberlauf der Neiße, da sinkt der Pegel aber bereits wieder. Da ist in der Nacht der Scheitel durchgegangen.
Von heute an gibt es Grenzkontrollen an allen deutschen Landgrenzen. Und die von der Politik formulierten Ziele, die hat unsere Hauptstadtkorrespondentin Katharina Hamberger heute Morgen zusammengefasst.
Die Bundesregierung setzt ja hier auf eine Symbolwirkung dieser Kontrollen. Zum einen an die Bevölkerung in Deutschland, also das Zeichen, wir tun was. Zum anderen nach außen an diejenigen, die sich nach Deutschland aufmachen. Und dann gibt es eben noch Experten, wie der Migrationsforscher Gerhard Knaus, der hier im Deutschlandfunk an diesem Wochenende noch gesagt hat, man soll keine großen Erwartungen an diese Grenzkontrollen haben. Hat auch mit Blick auf die Erfahrungen von Nachbarländern wie Österreich gesagt. Also die Bilanz dieser Grenzkontrollen, die wird ausschlaggebend sein, wie sehr gerade CDU, CSU weiter auf rechtlich umstrittene Zurückweisungen von Asylbewerbern an der Grenze drängen werden. Das hat der CDU-Chef Friedrich Merz auch schon angekündigt.
Der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kritisierte hier in den Informationen am Morgen das deutsche Vorgehen an den Grenzen.
Es wird ja davon abhängen, wie diese Grenzkontrollen im Detail durchgeführt werden. Wenn es immer nur stationäre Grenzkontrollen sind und wenn diese stationären Grenzkontrollen systematischen Charakter annehmen, dann hieße dies in der Tat, dass de facto der Schengen-Logik ein Ende bereitet wird. Ich bin nicht begeistert von diesen Grenzkontrollen.
Seit einigen Tagen gibt es Gerüchte und Spekulationen über einen möglichen Friedensplan des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, um ein Ende des Ukraine-Krieges zu erreichen. Unsere Korrespondentin Gesine Dornblüt schätzte das am Morgen so ein.
Das Ganze wird jetzt so gedeutet, dass die Ukraine Russland mit US-Hilfe, unter anderem eben durch die Raketenangriffe auf militärische Ziele in Russland, aus einer starken Position heraus in einem ersten Schritt dazu bewegen wolle, lokalen Waffenstillständen an bestimmten Frontabschnitten zuzustimmen. Das hat jetzt ein Berater Selenskyjs in der Ukrainska Pravda schon dementiert. Die Ukraine sei gegen jegliches Einfrieren des Krieges. Es sei wichtig, dass die USA den Plan für den Sieg unterstützten, nicht aber eine Kapitulation oder das Einfrieren des Krieges.
Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, pochte hier in den Informationen am Morgen auf weitere Unterstützung für die Ukraine und sagte zurückhaltend zu Verhandlungen mit Russland.
Eine Voraussetzung ist übrigens noch mal gar nicht gegeben. Putin muss erstmal den ukrainischen Präsidenten als solchen anerkennen, was er nicht tut. Da fehlt noch was, aber ich gehe mal davon aus, dass da schon Gespräche sind auf russischer Seite, um das nur mal zu deuten. Der Berater des russischen Präsidenten Juri Uschakow ist immer noch derselbe, mit dem ich vor 8-9 Jahren verhandelt habe. Ein Diplomat, kein KGB-Mann. Also ich gehe mal davon aus, dass es Kontakte gibt. Und da muss man sehen, kann man diese Kontakte, die es gibt, dann in konkrete Verhandlungen dann auch enden lassen.
Die christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft, CDA, hat seit dem Wochenende einen neuen Vorsitzenden, und zwar den CDU-Europaabgeordneten Dennis Radke. Er unterstrich hier bei uns seine Bauchschmerzen mit Blick auf mögliche politische Koalitionen mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein CDU-Landesvorsitzender Koalitionsverträge unterschreibt, die sich gegen Westbindung, Bundeswehr, unsere Einstellung pro NATO, pro Transatlantik, dass jemand, ein CDU-Landesvorsitzender, so etwas unterschreibt. Dafür fehlt mir die Fantasie. Die Leute haben diese komplizierte Situation durch demokratische Wahlen herbeigeführt. Aber das eine ist doch, was mache ich aus einer komplizierten Sachlage? Und das andere sind doch wirklich Grundsätze, wo es um unsere politische DNA und den Wesenskern geht.
Auf Einladung des NRW-Wirtschaftsministeriums beginnt am Mittag in Duisburg ein sogenannter nationaler Stahlgipfel. Jörg Marksteiner.
Vor der Tagungshalle wollen 1500 Stahlarbeiter auf ihre Lage aufmerksam machen. Aus mehr als 30 Werken in ganz Deutschland wollen sie dafür nach Duisburg kommen. Bei vielen der 50 stahlproduzierenden Firmen hierzulande ist die Lage angespannt. Der Grund: mehrere problematische Entwicklungen kämen gerade zusammen. Etwa die stark gestiegenen Energiekosten, dazu Überkapazitäten aus Asien, die nach Europa drängen und hier zu einem Preisverfall führen. Und vor allem kommen im Moment wegen der Wirtschaftsflaute weniger Bestellungen von den Hauptkunden der Stahlfirmen, den Autoherstellern, Baufirmen und dem Maschinenbau.